Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des ersten Chronikbuches fort. Es eröffnet mit dem Thema Stammbäume, die auch Genealogien genannt werden, und führt bald zu den Familien der beiden ersten Könige Israels. Das vorherrschende Thema in den Büchern der Chronik ab Kapitel 10 ist dann die Fortentwicklung des Königtums in Israel, und zwar in seinem Verhältnis zu Gott. Das wird im 13. und 14. Kapitel nun konkret ausgeführt am Beispiel Davids in seiner Verhaltensweise gegenüber der Bundeslade. In diesem Abschnitt erfahren wir, was die Sicht Gottes über Davids ersten Versuch gewesen ist, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Vielleicht erinnern Sie sich, die Bundeslade ist während der Zeit der Richter von den Philistern erbeutet worden. Da ihnen die Lade, die als Thron Gottes in der sichtbaren Welt eine damals wichtige Rolle spielte, aber nur Ärger brachte, stellten sie sie auf einen neuen Wagen und schickten sie nach Israel zurück, siehe 1. Samuel 6. Seit dieser Zeit befand sich die Bundeslade im Haus von Abinadab in Kirjat Jearim. Nun unternimmt David einen Versuch, die Bundeslade in seine neue Hauptstadt Jerusalem zu bringen. Gott ist dies aufgefallen, denn wie wir erfahren, freute es ihn, dass David Wert auf geistliche Dinge legte. Wie aber in Kapitel 13 in Vers 1 jetzt sichtbar wird, macht David einen entscheidenden Fehler. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über 1000 und über 100 und mit allen Anführern. Nun, David ist ja der neue König in Israel. Als er den Thron besteigt, hat er enorme Pläne, große Visionen. Dazu gehört, dass er die Lade Gottes nach Jerusalem bringen möchte. Er berät sich mit, wie es heißt, allen Anführern. Ich habe das Gefühl, dass David vor allem den Fehler macht, all diese Männer zu befragen. Gott hat ihm alle Erkenntnis in Fragen der Führung und Richtung gegeben. Er brauchte an sich keinen menschlichen Rat darüber hinaus. In vielen Gemeinden entwickeln sich anscheinend ernste Probleme immer dann, wenn zu viele Menschen ihre Finger im Spiel haben wollen. Sie, vor allem die Gemeindeleiter, wollen Entscheidungen treffen. Das Problem liegt offenbar darin, dass viele von ihnen nicht über das geistliche Urteilsvermögen verfügen, um solche Entscheidungen zu treffen. Häufig stehen dann ihre falschen Entscheidungen im Widerspruch zu dem Ziel Christi. Für mich erscheint es, als ob David seinen Fehler darin beging, alle diese Anführer um Rat zu fragen. Er bekam Schwierigkeiten, weil er auf jeden hörte. In Vers 2 und 3 finden wir das Resultat. Und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel: Gefällt es euch und ist's dem Herrn, unserem Gott, angenehm, so lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in ihren Wohnstätten, dass sie sich bei uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. 1. Chronik 13, Vers 2 und 3. Was hier passiert, wirft auch ein aufschlussreiches Licht auf die damals gerade zu Ende gegangene Zeit Sauls. Während seiner Herrschaft wurde der Gottesdienst in der Stiftshütte vollkommen vernachlässigt. Das Ergebnis war, dass die gesamte Organisation rund um die Stiftshütte zusammengebrochen war. Die Leviten hatten sich verstreut. Nun wird im ganzen Land bekannt gemacht, dass David die Bundeslade wieder zurückbringen möchte. Weiter wird in Vers 4 die Reaktion des Volkes berichtet. Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun, denn es gefiel allem Volk gut. Die Entscheidung ist also einmütig. Alle möchten, dass die Bundeslade wieder nach Jerusalem gebracht wird. So versammelte David ganz Israel vom Schihor Ägyptens an bis dorthin, wo es nach Hamat geht, um die Lade Gottes von Kirjat Jearim zu holen. 1. Chronik 13, Vers 5. Im 1. Samuelbuch Kapitel 7 lasen wir ja davon, dass die Bundeslade nach Kirjat Jearim gebracht worden war und dort verblieb, da die Philister schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht hatten. Dorthin machte sich David auf, berichtet Vers 6. Und David zog hin mit ganz Israel nach Baala, das ist Kirjat Jearim, das in Juda liegt, um von da heraufzubringen die Lade Gottes, des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird. Natürlich hat Gott nicht in der Bundeslade oder auch nicht auf den Cherubin wirklich gewohnt. Es war aber der Ort, den er zu seinem Treffpunkt mit dem Volk Israel bestimmt hatte. Seine Gegenwart war jedenfalls dort anzutreffen. Nun folgt als nächstes, wie wir sehen werden, dass die Leute Davids ihren großen Fehler begehen. Jemand hat das einmal so genannt, man macht das Richtige, aber auf die falsche Art und Weise. Es war richtig, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Die Methode, mit der sie es taten, war jedoch falsch. Das bahnt sich schon an in Vers 7. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. Gott hatte genaue Anweisungen dafür gegeben, wie die Bundeslade transportiert werden sollte. Andere Teile der Stiftshütte durften auf Wagen transportiert werden, die Bundeslade jedoch nicht. Achten Sie einmal darauf, was Gott zu Mose dazu gesagt hat. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Heeres dies alles ausgerichtet und das Heilige und all sein Gerät bedeckt haben, dann sollen die Söhne Kehat kommen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Dies ist es, was die Söhne Kehat von der Stiftshütte zu tragen haben. 4. Mose 4, Vers 15. Die Bundeslade durfte also niemals auf einem Wagen transportiert werden. Sie sollte auf den Schultern der Söhne Kehat getragen werden. Warum sollte das so sein? Nun, die Bundeslade deutet nach meinem Verständnis auf Christus hin, und er ist ja wohl kein Frachtgut, sondern soll, auch heute noch, von einzelnen Menschen in die Welt getragen werden. Viele Menschen möchten es wohl auf die leichte Tour versuchen, aber es macht tatsächlich viel Arbeit, das Wort Gottes zu verbreiten. Einige Menschen beschweren sich auch darüber, was es kostet. Ich bedauere die Kosten auch, aber ich möchte Ihnen klar sagen, dass es immer etwas kosten wird, das Wort Gottes zu verbreiten. Wir können es nicht auf einen Wagen packen. Wir müssen es tragen. Jeder muss seinen Anteil tragen. Lassen Sie uns also das Wort Gottes verbreiten. Paulus sagt, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Galater 6, Vers 5. Dies bringt auf andere Art und Weise zum Ausdruck, dass jeder seinen eigenen Anteil tragen muss. Mit anderen Worten läuft es also darauf hinaus, dass jeder von uns mitarbeiten muss, um das Wort Gottes zu bringen in eine Welt, die das äußerst dringend braucht. Gott schreibt das Evangelium nicht mit dem Finger in den Himmel. Es muss von seinen Kindern weitergegeben werden. Weiter mit Vers 8. David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. David war ein großartiger Musiker, und dieses Ereignis gab ihm einen Anlass zu großer Freude. Allerdings wurde alles sehr plötzlich unterbrochen. Vers 9 und 10. Als sie aber zur Tenne Kidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa, und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb vor Gott. Warum passierte das? Weil sie etwas falsch gemacht haben, und zwar dieses. Sie gaben nicht das richtige Zeugnis. Aber werden Sie sagen, dies war nun wirklich keine ernste Sache. Ein Mann hat nur seine Hand ausgestreckt, um die Lade zu halten. Aber dazu muss ich sagen, als erstes hätte sich die Bundeslade überhaupt nicht auf dem Wagen befinden dürfen. Und zweitens brauchte Usa die Bundeslade nicht festzuhalten. Heute gibt es viele Menschen, die ihre Nase in die Arbeit Gottes stecken, obwohl sie dort nichts zu suchen haben. Sie stören die Arbeit Gottes. Ich könnte Ihnen von vielen Menschen erzählen, die es zwar gut meinten, aber Gottes Plan nicht durchgeführt haben. Dadurch gibt es dann auch keinen Segen. Genauso war es in Bezug auf die Bundeslade. Der Mann, der im Weg stand, wurde entfernt. Wie David reagierte, verrät dann Vers 11. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peretz Usa bis auf diesen Tag. David war dadurch verärgert, genauso wie es bei vielen der Kritiker heute und möglicherweise bei ihnen auch sein würde. Vers 12 lautet, und an jenem Tage fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie darf ich da noch die Lade Gottes zu mir bringen? Wie oft versuchen wir, die Dinge auf unsere Art und Weise zu tun? Und wenn wir dann versagen, geben wir Gott die Schuld. Wer sagt, wie werde ich dies je für den Herrn tun können, dem muss ich die Frage stellen, machen Sie es nach Gottes Plan? Wenn noch nicht, dann übergeben Sie es an ihn. Genau das musste David schließlich auch tun. Doch vorerst blieb es so, wie es in Vers 13 und 14 zu erfahren ist. Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie hinbringen ins Haus Obed-Edoms, des Gattiters. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Das ist das Ende dieser Episode. Zu diesem Zeitpunkt wird die Bundeslade also noch nicht nach Jerusalem gebracht. Gott segnet aber die Familie, die sie nun aufbewahrt. David dagegen richtet seine Aufmerksamkeit nun auf etwas anderes. Im 14. Kapitel erfahren wir, dass Gott David segnet und sein Ruhm sich ausbreitet. Vers 1 lautet: Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz, Steinmetzen und Zimmerleute, dass sie ihm ein Haus bauten. David und Hiram konnten gut miteinander. Sie waren sehr gute Freunde. An anderer Stelle wird uns berichtet, dass Hiram David verehrte. Hier am Anfang der Herrschaft Davids möchte Hiram ihm beim Bau seines Hauses, des Palastes, einfach helfen. In Vers 2 und 3 heißt es dann: Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt hatte. Denn sein Königtum war hoch erhoben worden, um seines Volkes Israel willen. Und David nahm noch mehr Frauen zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter. Da ist unsere Reaktion vielleicht die, dass wir sagen, und Gott hat dies erlaubt? Ja, Gott hat die Vielehe zugelassen, aber Gott hat ihr nicht zugestimmt. Tatsächlich führt diese Vielehe bei David dazu, dass Gott ihn richtet, und das alles wird ihm ein Leben lang Kummer bereiten. Die Vielehe ist auch nach meiner Überzeugung falsch. Dieser Bericht wurde nicht aufgezeichnet, weil Gott der Vielehe zugestimmt hätte. Gott möchte vielmehr, dass wir genau wissen, was damals geschah. Dies ist ja eine historische Aufzeichnung, und wenn wir sie weiterverfolgen, werden wir Gottes Einstellung kennenlernen. An dieser Stelle kommt im Bericht über den Herrschaftsantritt Davids auch die damalige Bedrohungslage Israels in den Blick. Das Volk der Philister bedrohte zu diesem Zeitpunkt die Existenz Israels. Doch hatte David kurz zuvor noch Zuflucht bei ihnen gesucht. Es war in der Zeit, als David abgelehnt wurde. Da dachten die Philister sogar, er stünde auf ihrer Seite, siehe 1. Samuel 27. Nun, nachdem David zu seinen eigenen Leuten zurückgekehrt ist und er zu ihrem König gekrönt wurde, sind die Philister hinter ihm her. Das ist zu erfahren ab Vers 9. Und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Rephaim. David aber befragte Gott und sprach: Soll ich hinaufziehen gegen die Philister, und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf, ich will sie in deine Hände geben. Und als sie hinaufzogen nach Baal-Perazim, schlug sie David dort. Und David sprach: Gott hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. Daher nannte man die Stätte Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götter dort zurück. Die befahl David, mit Feuer zu verbrennen. 1. Chronik 14, Vers 9 bis 12. Für David hatte dies die Bedeutung eines großartigen Sieges über die Philister. Israel hatte bis dahin nicht viele Siege gegen dieses Volk gewonnen. Weiter mit den Versen 13 und 14. Aber die Philister kamen wieder und ließen sich nieder in der Ebene. Und David befragte Gott abermals, und Gott sprach zu ihm: Du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her, sondern umgehe sie, dass du an sie herankommst von den Baka-Bäumen her. 1. Chronik 14, Vers 13 und 14. David hätte sagen können: Hier sind diese Philister wieder, die gegen mich kämpfen wollen. Ich bin vorher siegreich gewesen, und somit werde ich jetzt wieder gegen sie in den Kampf ziehen. Nein! Das sagte er gerade nicht, sondern fragte Gott. Und Gott sagte ihm, er sollte es nicht tun. Er sagte, David solle sich zurückziehen und von den Baka-Bäumen aus auf sie zugehen. Wenn er von dort aus zöge, würde David einen Vorteil im Kampf haben. Es gibt nach meiner Erfahrung immer wieder bewährte Christen, die irgendwann dazu kommen, den Herrn zu versuchen. Sie haben ihm an einer Stelle nicht getraut und ihn dann tatsächlich versucht. Sie wollten eine Art Geschäft mit ihm machen, das wie eine Abmachung aussieht. Oder sie machten einen Versuch, auf eigene Faust etwas zu tun. Und dabei nahmen sie mehr in den Mund, als sie selbst schlucken konnten. Sie behaupteten von einer bestimmten Sache, sie würden sie tun, weil sie dem Herrn vertrauen. Nun, warum meinten diese Menschen, der Herr hätte ihnen gesagt, sie sollten es auf diese Art und Weise tun? Es ist tatsächlich so, Gott erwartet von Ihnen und auch von mir, dass wir erst einmal unseren gesunden Menschenverstand benutzen. Ich habe Leute gekannt, die behauptet haben, im Glauben zu handeln, doch in Wirklichkeit haben sie nur auf eine Vermutung hin gehandelt. Sie nennen es auf den Herrn vertrauen, aber tatsächlich tun sie diese Dinge auch, wenn der Herr diese niemals von ihnen verlangen würde. Gott möchte aber, dass wir unseren gesunden Menschenverstand verwenden und dass wir auf seine Führung vertrauensvoll warten. Nicht alles, was Glaube genannt wird, ist auch Glaube. Ich habe schon Menschen erlebt, die auf diese Art und Weise am Glauben gescheitert sind. Vor Jahren kam eine liebenswürdige Frau in die Gemeinde in Pasadena, in der ich Pastor war. Sie sagte, sie wollte jemanden aufsuchen, der durch Glauben heilen könnte. Ich empfahl ihr, dies nicht zu tun. Meiner Meinung nach sollte sie lieber zu einem Arzt gehen. Sie sagte zu mir, »Dr. McGee, Sie liegen ja so falsch. Gott wird mich heilen. Sie meinen, ich sollte nicht zu diesem Heiler gehen, aber ich werde gehen und ich werde geheilt werden.« Sie ging dorthin und wurde nicht geheilt. Sie konnte das nicht verstehen. Sie dachte, Gott würde sie heilen. Die ganze Sache ließ diese Frau an ihrem Glauben zweifeln. Das alles brachte sie sogar so weit, dass sie Gott den Rücken kehrte. Sie drückte es allerdings so aus, er hat mich im Stich gelassen. Nein, das hat er nicht getan. Er möchte nicht, dass wir etwas derart Fragwürdiges tun. Er möchte, dass wir unseren gesunden Menschenverstand gebrauchen. Sie hätte zu einem Arzt gehen sollen. Ihre Begriffsstutzigkeit führte schließlich zu ihrem Tod. Denn es ist ja so, natürlich hat für uns alle zu gelten, dass wir auf den Herrn vertrauen. Wir müssen uns aber sicher sein, dass wir unsere Anweisungen auch von ihm erhalten. Und da gilt, manchmal sollen wir wie David hervortreten und kämpfen, zu anderen Zeiten sollen wir uns aber ebenso wie David zurückziehen und warten. Was der Auftrag Gottes an David damals genau war, das verrät Vers 15. Wenn du dann hören wirst, wie das Rauschen oben in den Baka-Bäumen einhergeht, so brich hervor zum Kampf, denn Gott ist dann vor dir ausgezogen, zu schlagen das Heer der Philister. Ein befreundeter Pastor kam einmal zu mir und erzählte mir von einer Gemeinde, in der er demnächst arbeiten sollte. Da ich die Gemeinde gut kannte, riet ich ihm, diese Stelle nicht anzunehmen. Er fragte mich, warum denn nicht? Darauf antwortete ich ihm, bevor du dorthin gehst, solltest du warten, bis du Gottes Aufruf zum Einsatz hörst. Wissen Sie, manchmal gibt es Zeiten, da müssen wir einfach warten, bis es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass Gott den Weg für uns vorbereitet hat. Die gebräuchliche Formulierung, im Glauben zu wandeln, könnte womöglich tarnen, dass da gar kein Glaube ist. Es könnte sich ja auch nur um eine Vermutung handeln. Anstelle dessen, dass wir auf Gott vertrauen, mag es sein, dass wir Gott versuchen. Wir müssen warten, bis Gott uns das Signal, so wie hier das Rauschen in den Baka-Bäumen, gibt. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass aus dem Wandeln im Glauben nicht ein falscher Schachzug unsererseits wird. Manchmal geschieht es jedenfalls, dass wir Gott versuchen, anstatt ihm zu vertrauen. Weiter mit den Versen 16 und 17. Und David tat, wie ihm Gott geboten hatte. Und sie schlugen das Heer der Philister von Gibeon an bis Geser. Und Davids Name ging aus in alle Lande, und der Herr ließ Furcht vor ihm über alle Völker kommen. Aus diesem Grund kann ich mit Recht behaupten, dass David einer der großen Herrscher in dieser Welt war. Sein Königreich gehört zu den großen Reichen dieser Zeit. Gott war bei diesem Mann. Dieses kleine Volk Israel in diesem unbedeutenden Land wurde zu einer großen Macht. Uns sollte dies nicht überraschen. Es gibt noch andere Beispiele als dieses in der Weltgeschichte. Venedig, diese Stadt Venedig, herrschte einst über die Welt. Und es war nur eine Stadt. Deswegen ist es für Kenner der Geschichte nicht überraschend, dass ein kleines Land wie Israel solch eine Weltmacht sein konnte. Die Gründe dafür werden uns genannt. Vers 2 sagte uns, David hatte erkannt, dass Gott ihn als König über Israel bestätigt hatte. In Vers 17 erfahren wir nun, durch Gottes Wirken fürchteten sich alle Völker vor ihm. Gott schenkte David diese Weltmachtstellung. Wir haben hier zur Kenntnis zu nehmen, dass das erste Buch der Chronik in den Kapiteln 13 bis 16 von David und der Bundeslade berichtet. Und der Abschnitt informiert uns somit darüber, dass David die Bundeslade nach Jerusalem an den von ihm ausgewählten Standort gebracht hat. Dies ist sehr interessant, wenn man bedenkt, dass uns diese Kapitel einen Bericht über die Staatsgeschäfte Davids geben könnten. Oder sie könnten genauso gut Informationen vermitteln über einige der vielen Entscheidungen, die David treffen musste. Über Verträge, die er mit den umliegenden Völkern unterzeichnet hat. Über Kriege, die er geführt hat. Ja, sogar über einige der großen Staatsbankette oder andere Staatsakte. Man könnte diese Art des Berichts mit den Nachrichten im Fernsehen vergleichen. Stattdessen informieren uns diese Kapitel über den Transport der Bundeslade. Hieran können wir wirklich etwas lernen. Wir können daran erkennen, was in Gottes Augen wichtig ist. In unseren Nachrichten erfahren wir viele Neuigkeiten und auch Meinungen. Was meinen Sie, wäre Gottes Meinung über die Nachrichten heute? Würde er die gleichen Schwerpunkte setzen wie die großen TV-Stationen? Wo liegen wohl Gottes Schwerpunkte? Hier liegen sie auf dem Transport der Bundeslade. Daraus ist zu lernen, dass sich Gott für den Gottesdienst seines Volkes interessiert. Die Bundeslade stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes der Israeliten. Hier setzt Gott auch den Schwerpunkt beim Bericht über David. Die Geschichte selbst kann lehren, dass wir gewohnt sind, oft betont auf vergangene Geschehnisse zu blicken. Nehmen wir die Geschichte Frankreichs. In Paris, in Napoleons Palast, war einst das Personal viel beschäftigt. Heute ist dieser Palast ein Museum. Es werden dort heute keine wichtigen Entscheidungen mehr getroffen. Man erinnere sich auch an den Palast von Versailles, wie wunderschön er bis heute ist und wie wichtig dieser Ort Versailles in der Vergangenheit war. Große Entscheidungen wurden dort einst getroffen. Heute ist es nur noch ein historisches Ausstellungsgelände. Es ist ein Ort, den Touristen besichtigen, sonst nichts. Es wäre allerdings in der damaligen Zeit gut gewesen zu wissen, was Gott aktuell für wichtig gehalten hat. Eine zweite Frage stellt sich uns dann auch noch. Was ist eigentlich zu Davids Zeit mit der Stiftshütte geschehen? Ich denke, sie muss bereits ziemlich abgenutzt gewesen sein. Schließlich handelte es sich dabei um ein Zelt, und das war zum größten Teil aus Stoff gefertigt. Die goldenen Bretter und Messingstützen sowie die silbernen Unterteile sind wahrscheinlich von den Philistern gestohlen worden. Kein Bericht ist darüber vorhanden, über all das, was mit der Stiftshütte geschah, bis auf die Schilderung dessen, was die Bundeslade betrifft. Die Bundeslade war wichtig. Warum? Es ging um den sogenannten Gnadenstuhl, der die Bundeslade krönte. Denn dies ist der Ort gewesen, an dem Gott den Israeliten begegnete. Und heute? Was ist da wichtig? Für Sie und mich ist es jedenfalls wichtig, einen Ort zu haben, an dem wir Gottes Gnade empfangen können. Jeder von uns braucht Gottes Gnade. Gott möchte uns Gnade schenken, weil er uns einen noch ganz anderen Gnadenstuhl gegeben hat. Johannes schreibt an die Christen, »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater.« Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Das Wort für Versöhnung im Neuen Testament findet sich bereits im Alten Testament und hat dort die Bedeutung Gnadenstuhl. Christus ist also der Gnadenstuhl für unsere Sünden. Dies ist in heutiger Perspektive das Wesentliche für Gottes Sichtweise. Wesentlich wichtig ist demnach nicht das, was Sie und ich tagtäglich im Fernsehen mitbekommen. Auch die Entscheidungen in den Hauptstädten heute sind nicht das wirklich Wesentliche, auch wenn ich sie nicht geringschätzen möchte. Die tatsächlich wichtigen Entscheidungen sind eben Gottes Entscheidungen. Es stimmt, das Wort Gottes auszubreiten ist heute keine einfache Sache. Zu viele Menschen meinen, dass die Arbeit für den Herrn eine Art Ausflug ist und als etwas Herrliches anzusehen ist. Es ist wohl herrlich zu wissen, seinen Willen aus Liebe zu ihm zu tun. Das ist immer ein aufregendes Erlebnis. Aber einfach ist es nicht. Was die Bundeslade damals war, das ist für uns heute Gottes Wort, die Bibel. Das Wort Gottes, es muss von Gottes Volk getragen werden. Paulus sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Römer 10, Vers 17. Gott segnet die Verkündigung seines Wortes. Paulus fährt in dem Zusammenhang fort und betont, dass die Menschen hören müssen. Wie aber sollen sie hören, wenn es keinen Prediger gibt? Paulus sagt außerdem, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Gott möchte, dass die Menschheit sein Wort eben durch Menschen hört. Ich bin fest davon überzeugt. Das Wesentliche ist, dass Gottes Bundeslade auf den Weg gebracht wird. Damit meine ich, das Evangelium muss verkündigt werden. Das Wort Gottes muss zur Menschheit gebracht werden. Lassen Sie uns die Betonung dorthin legen, wohin Gott sie legt. Wir haben es im 13. und 14. Kapitel des ersten Buchs der Chronik zu tun mit der Geschichte von König David. In seinem Umgang mit der Bundeslade zeigt sich, was auch für heute wichtig genannt werden kann. Wir sollen nach Gottes Willen fragen. Seine Ziele sollen unsere Ziele werden. Wo das geschehen ist, erleben die Menschen Segen. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel stehen die Kapitel 15 und 16 aus dem ersten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.